NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. August 1891. Der Geburtstag des Geigers und Komponisten Adolf Busch.
Es war im April 1929, als sich die beiden in Dresden erstmals gegenüberstanden. Der 13-jährige Yehudi Menuhin aus Kalifornien, das größte Geigenwunderkind der Epoche, und der 37-jährige Adolf Busch, der in Dresden mit seinem berühmten Streichquartett zu Gast war. Die Begegnung war kein Zufall. Menuhin wollte beim gestrengen Erzmusiker Adolf Busch in die Schule gehen. Wobei ihm noch die Worte seines bisherigen Lehrers, des Rumänen Georges Enescu, in den Ohren klangen.
Jetzt musst du zu einem Deutschen gehen, jetzt musst du zu Adolf Busch gehen.
Obwohl Yehudi Menuhin nur 2 Sommer lang bei Busch in Basel studierte, war er sein berühmtester Schüler. Der amerikanische Jungstar verdankte ihm zwar nicht seine schwindelerregende Karriere, aber doch jene Tugenden, für die Adolf Busch in den 20er und 30er Jahren berühmt war, den romantischen Willen zum Ausdruck und die genaue Beachtung dessen, was in den Noten stand.
Lange Noten und 16. und 18. und das alles, man muss diese beobachten, diese Zeichen, die der Komponist uns gibt. Und das hat mir Busch gegeben, auch mit einem Enthusiasmus. Man würde von diesen Wörtern vielleicht zuerst denken, dass er ganz akademisch war. Nein, das ist falsch, weil Busch war romantisch deutsch.
Respekt vor dem Urtext und eine Expressivität, die von Herzen kam. Diese Mischung hat Adolf Busch zum unvergleichlichen Geiger seiner Epoche gemacht und zum Romantiker.
Man darf Romantiker nicht verwechseln mit dem, was heutzutage gerne als romantisch angesehen wird. Er war Romantiker insofern, als es ihm um Ausdruck ging. Ich spiele nur ohne Wenn und Aber. Und wenn dann ein Ton daneben geht, dann ist das egal, sondern ich spiele die Musik mit der Intensität meines Herzens. Und es ist nicht überraschend, dass er dann 3 Herzinfarkte bekommen hat.
Musikalische Intensität als Lebenselixier und als Todesstoß. Eine gewagte These, aber bei einem glühenden Musiker wie Adolf Busch nicht abwegig. Jürgen Scharwächter ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Reger-Institut in Karlsruhe auch Kurator des Brüder-Busch-Archivs. Emotional verausgabt hat sich der Geiger Adolf Busch auch bei einem Komponisten, der im Repertoire damaliger Virtuosen nur selten auftauchte. Johann Sebastian Bach.
Wo es nicht irgendwie darum geht, wir machen jetzt gerade Kanten quadratisch praktisch gut sozusagen, sondern wir machen es wirklich so, wie es der innere Spannungsbogen erfordert. Und man kann die anderen Interpretationen danach nur noch ganz schlecht ertragen, weil die einfach viel weniger Tiefe haben.
Im November 1929 spielte Adolf Busch die Chaconne D-Moll für Geige allein von Johann Sebastian Bach auf Schellachs ein. Im selben Saal der Berliner Singakademie, in dem Felix Mendelssohn genau 100 Jahre zuvor Bachs Matthäus-Passion nach langem Dornröschenschlaf wiederbelebt hatte. In dieser Tradition sah sich auch Adolf Busch. Der Beginn solch glühender Musikalität war weniger feinsinnig. Adolfs Bruder Fritz Busch, später ein berühmter Dirigent, erinnert sich an eine anstrengende Kindheit im Siegerland.
Während die anderen Schüler am Sonntag ihren Ruhetag genossen, hieß es für uns schon in der Morgenfrühe aufzubrechen. Man spielte Polkas, Walzer und Rheinländer bis morgens um 3 oder 4. Um 8 Uhr saßen wir wieder auf der Schulbank.
Am 8. August 1891, heute vor 125 Jahren, wurde Adolf Busch in Siegen geboren. Als 2. von 9 Kindern, darunter die hochmusikalischen Söhne Fritz und Hermann, der nachmalige Cellist im Busch-Quartett. Der Vater, ein Bauernsohn aus dem Wittgensteiner Land mit Zigeunerschnauzbart und wohl auch Zigeunerblut in den Adern, war erst Tischler, dann Geigenbauer und Musiker. Auf seine Wirtshaustouren nahm er auch den Jüngsten mit, den späteren Schauspieler Willi Busch, der eigentlich kein Instrument beherrschte. Aber man fand einen Ausweg.
Damit er aber auch mit durch die Kneipen ziehen konnte, wurde auch dem Willi eine Geige gegeben. Die Saiten wurden mit Seifenlauge präpariert, sodass kein Ton rauskam.
Auf einem alten Foto sieht man die beiden Brüder Fritz und Adolf Busch im flotten Matrosenanzug. Auch beim Studium am Kölner Konservatorium blieben sie ein verschworenes Duo und lernten gemeinsam beim Kölner Musikdirektor Fritz Steinbach. Nach dem Ende des Studiums trennten sich die Wege. Fritz wurde neben Furtwängler, Otto Klemperer und Bruno Walter der bedeutendste Dirigent der jungen Generation, während Adolf als Konzertmeister nach Wien ging. Gelegentlich aber sind sie noch gemeinsam aufgetreten, etwa für eine Plattenaufnahme von Beethovens Violinkonzert mit Adolf Busch als Solist und Fritz Busch als Dirigent der New Yorker Philharmoniker. Ein wunderbares Dokument innigen Einverständnisses.
In seinen Konzerten spielte er lange Zeit eine von seinem Vater gebaute Violine. Und er kam erst in den 20er Jahren zu seiner ersten Stradivarius. Ich fahre nachts immer dritter Klasse auf einer Reisedecke, bis ich meine Geige abverdient habe. Er hatte also erst eine Geige und viel später dann ein Auto.
Für diese klaren Prioritäten wurde Busch von vielen Zeitgenossen geschätzt, nicht nur vom Kollegen Max Strub, der wie Adolf Busch am Kölner Konservatorium beim Niederländer Bram Eldering studiert hatte. Eldering gab dem Schüler auch die Abneigung gegen alle brillanten Virtuosenstückchen weiter.
Er wollte keine, wie die Familie das sagte, Dönkes spielen. Also nichts, was irgendwie äußerlich musikalisch war, was auf Effekt aus war.
Während Busch beim Geigenrepertoire streng am Kanon von Bach bis Brahms festhielt, wollte er als Komponist ein Meister seiner Zeit sein. Kein Avantgardist wie Schönberg oder Hindemith, aber mindestens einer wie Max Reger, der die Brüder Fritz und Adolf Busch einmal als seine musikalischen Säuglinge bezeichnete.
Dass Adolf Busch auch komponierte, machte mir einen gewaltigen Eindruck,
bemerkte der Schüler Yehudi Menuhin in seinen Memoiren.
Als ich einmal zum Unterricht kam, fand ich ihn am Schreibtisch vor zeitungsgroßen Bögen Notenpapier. Mir imponierte, dass Busch sich nicht mit seiner Rolle als großer Interpret begnügte, sondern auch noch Talent und Neigung hatte, schöpferisch tätig zu sein.
Im Stil von Reger versuchte sich Busch an Sinfonien, Liedern, Kammermusik. Und als sich sein Klavierbegleiter Rudolf Serkin in den jazzbegeisterten 20er Jahren ein Saxophon zulegte, schrieb Busch aus purer Laune und Experimentierlust ein schwungvolles Quintett für Altsaxophon und Streichquartett. In den 20er Jahren hatten sich Adolf Buschs Leben und Ruhm konsolidiert. Wohlhabende Musikliebhaber wie Otto Krebs, ein Fabrikant mit einer legendären Kunstsammlung, unterstützten ihn großzügig. Als Solist war er der bekannteste deutsche Geiger. Als Kopf des Busch-Quartetts setzte er neue Maßstäbe für die Beschäftigung mit Beethoven, Brahms oder Schubert. Selten hat ein Quartett reiner intoniert, die Klänge bewusster geformt, Noten genauer umgesetzt und dennoch eine unglaublich dramatische, atemlose Spannung erzeugt. Die Aufnahmen, die das Busch-Quartett in den 1930er Jahren für His Master's Voice in London machte, wurden zum Vorbild für eine ganze Generation junger Ensembles. Seit 1927 wohnte Adolf Busch zusammen mit Frau und Tochter und dem genialen jungen Pianisten Rudolf Serkin, der bald sein Schwiegersohn wurde, in Basel. Vielleicht hat er damals schon geahnt, dass sich die politischen Verhältnisse in Deutschland zum Schlechten ändern würden. Die Nationalsozialisten, die seit 1933 allen jüdischen Musikern, darunter auch Serkin, Berufsverbot erteilten, bemühten sich nach Kräften um den ihrer Meinung nach kerndeutschen Musiker Adolf Busch. Der aber entdeckte seinen politischen Kampfgeist und seinen Zynismus.
Ich komme sehr gern wieder nach Deutschland. Vorausgesetzt, ich sehe Hitler am Galgen und rechts und links von ihm Goebbels und Göring.
Ein ungewöhnlich sympathischer Mensch, in strenger Opposition gegen den Hitler-Unfug. Von Deutschland getrennt, dabei der deutsche Geiger. Sehr wohltuend und verwandt,
notierte der Schriftsteller Thomas Mann nach einer Begegnung mit dem aufrechten Busch ins Tagebuch. Wie Thomas Mann und der Bruder Fritz Busch, den die Nazis von seinem Posten in Dresden vertrieben hatten, entschloss sich Adolf Busch 1939 zur Emigration in die Vereinigten Staaten. Als Solist war der Musiker ohne Glamour mit den intellektuellen Programmen in den USA weniger erfolgreich als etwa die Kollegen Jascha Heifetz oder Yehudi Menuhin. Doch als Kammermusiker und Chef eines Kammerorchesters hatte er sein Auskommen. Die Heimat schien weit entfernt. Aber man erinnerte sich in Deutschland an den Verlorenen. Schon 3 Monate nach Kriegsende erreichte Busch ein Brief des Kölner Oberbürgermeisters.
Sehr geehrter Herr Busch, in Ihrer Heimat sieht es traurig aus. Das gilt im Besonderen von Köln. Die Stadt ist stark zerstört. Aber wir alle wollen uns die größte Mühe geben, Köln wieder zum Horte der rheinischen Kultur und des rheinischen Geistes zu machen. Ich bitte nun Sie und Ihre Brüder, uns dabei zu helfen. Wir suchen einen Dirigenten. Auch die Musikhochschule wird wieder erstehen. Würden Ihr Bruder Hermann oder Sie dafür in Frage kommen? Bitte geben Sie mir Nachricht. Ihr sehr ergebener Dr. Adenauer.
Busch misstraute dem Angebot und lehnte ab. Als er 1949 erstmals wieder Konzerte in Deutschland gab, hatte er seinen Zenit als Interpret schon überschritten. 2 Jahre später kam es in Köln noch einmal zu einem Familientreffen. Jürgen Scharwächter.
Fritz war gerade im WDR zu Besuch und nahm den Maskenball auf. Und Willi hatte ans Kölner Schauspiel gewechselt, wo er dann während einer Probe zu Wallenstein verstarb. Und Adolf kam zu Besuch. Hermann war mit dabei, also die 4 Brüder immerhin, trafen sich, konnten Rückschau halten. Das muss eine sehr lebendige Situation gewesen sein.
Ein gutes Jahr später waren 3 der Brüder tot. Adolf Busch starb nach einem 3. Herzinfarkt am 9. Juni 1952 mit nicht einmal 61 Jahren an seinem amerikanischen Wohnort Guilford in Vermont. Erst Jahrzehnte später hat man ihn und seine Kunst wiederentdeckt. In der Erinnerung seines Kollegen Max Strub war Busch stets der geniale Empfindungsmusiker.
David Oistrakh sagte mir einmal, vielen heutigen Geigern fehlt der Nerv vom Hirn. Und er deutet dabei aufs Herz. Busch hatte ihn, den Nerv vom Hier. Und wenn er seine herrliche Stradivarius anstrich und dabei ein wenig über die vielen Konzerte stöhnte, die noch vor ihm lagen, dann spürte man schon den genialen Funken, mit dem er das Publikum zu fesseln vermochte.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Adolf Busch, der am 8. August 1891 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.